Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge 51.
Yes, Folge 51. Wir haben die 50er-Marke geknackt. Ihr hattet letzte Folge eine gelungene, fand ich zumindest, eine sehr gelungene Jubiläumsfolge. Jetzt darf ich wieder mit dabei sein und ich möchte die Gelegenheit nutzen, jetzt euch allen zu danken, allen Hörern und Hörerinnen. Es hat sich mittlerweile echt eine sehr stattliche Stammhörerschaft entwickelt und das freut mich und uns natürlich enorm, weil so auch das Projekt weitergehen kann. Und ja, es bedeutet mir einfach sehr viel, weil es zum einen sehr viel Spaß macht und zum anderen pumpt es mein Allgemeinwissen enorm. Und die große Hoffnung ist, dass es bei euch genauso ist.
Genau, und ja, falls ihr uns was Kleines zum Jubiläum schenken wollt, dann gebt uns doch einfach eine schöne Bewertung auf eurer Plattform, wo ihr eure Podcasts runterladet, gerne ein paar Sterne hinterlassen. Das hilft vor allem, dass wir auch gefunden werden. Dann starten wir durch, und zwar mit dem Klassiker, wie haben sich die Preise entwickelt? Und da ging es ein bisschen zurück. Bei Strom sind wir jetzt für nächstes Jahr 2024 im Terminmarkt bei 118 Euro pro Megawattstunde. Beim Gas ging es auch zurück, 46 Euro pro Megawattstunde. Letztes Mal waren wir noch bei 52 Euro pro Megawattstunde. Und der CO2-Preis ist recht stabil bei 86 Euro pro Tonne. Wie sieht's eigentlich bei unserem anderen Klassiker aus, den Gasspeichern?
Der Gasspeicher ist nahezu voll. Es sind knapp 99%. Also wir starten in den Winter mit einer deutlich besseren Grundlage als letztes Jahr.
Das ist doch schon mal schön. Es wird ja jetzt auch langsam ein bisschen kühler. Ist doch nicht Endless Summer angesagt. Und dann wird der Gasverbrauch auch wieder hochgehen. Und dazu auch passend unsere erste Meldung. Die Versorgungsreserve wurde wieder aktiviert. Das betrifft vor allen Dingen 1,9 Gigawatt Braunkohlekraftwerke, die jetzt bis 2024, also im März 2024, wieder am Stromhandel teilnehmen dürfen. So gesehen nichts Neues, hatten wir letzten Winter auch schon. Und für die Steinkohlekraftwerke aus der Reserve galt das jetzt auch weiterhin. Jetzt wurde eben das auch nochmal für diese Braunkohlekraftwerke verlängert. Die Idee dahinter, wenn in knappen Situationen bei hohen Strompreisen auch diese Kohlekraftwerke aktiviert werden, dann führt es dazu, dass wir Gas einsparen können. Und Gas könnte ja auch bei einem langen, kalten Winter knapp werden, auch wenn die Speicher aktuell so gut gefüllt sind, wie sie es gerade darstellt.
Jetzt nochmal zum Verständnis, die Braunkohlekraftwerke können jetzt wieder am Stromhandel teilnehmen und das machen sie marktgetrieben. Also sie können jetzt, wenn sie sagen, okay, unsere Grenzkosten sind unter dem Marktpreis, dann gehen sie rein in den Markt.
Genau, und das ist natürlich insbesondere dann, wenn Gas besonders teuer wird jetzt wieder, wenn es knapp wird, und dann lohnt es sich eben auch wieder für Braunkohlekraftwerke hier aktiv am Markt teilzunehmen.
Okay, genau, BMWK hat dann nochmal betont, sie halten natürlich an dem Braunkohleausstieg 2030 fest. Passend dazu und auch eine zweite Entscheidung, die im Kabinett getroffen worden ist, ist die folgende Nachricht. Das Klimaschutzprogramm wurde beschlossen. Das Klimaschutzprogramm wurde, ich glaube, vor 4 Monaten im Juni veröffentlicht, um wieder den Zielpfad einzuschlagen oder auf diesen Zielpfad zurückzukommen, den das Klimaschutzgesetz vorgibt. Und der Mechanismus sieht vor, dass dann der Expertenrat für Klimafragen sich dieses Programm anschaut und dann bewertet, ob das ausreichend ist oder nicht. Und das hat der Expertenrat für Klimafragen auch gemacht, hat diesem Programm aber ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Sie haben gesagt, dieses Programm reicht eben nicht, um auf diesen Einsparungspfad zurückzukommen. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung jetzt dieses Programm beschlossen mit Kleinigkeiten, die geändert wurden, aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe. Eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, ist in der neuen Fassung ist jetzt nicht mehr von Superabschreibungen die Rede. Das wurde gestrichen. Alternativ steht eine Investitionsprämie drinnen, die mit dem Wachstumschancengesetz verabschiedet wurde. Und diese Investitionsprämie soll Energieeffizienzmaßnahmen von Unternehmen fördern mit 15%. Es muss Teil eines Energieeinsparkonzeptes sein und die Anschaffungskosten sollen mindestens 5.000 Euro betragen. Also in kleinen Detail leichte Änderungen, im Großen und Ganzen aber sehr ähnlich. Der Expertenrat für Klimafragen vermisst hier vor allem eine Gesamtstrategie.
Genau, die Meldung kam ja ungefähr zeitgleich mit dem Online-Schalten unserer letzten Folge und in der letzten Folge haben wir ja von einem neuen Förderprogramm des Verkehrsministeriums berichtet und ich vermute, die meisten, als sie davon gehört haben, waren dann zu spät dran, falls sie dadurch motiviert waren, einen Förderantrag zu stellen, nämlich dieses Förderprogramm war innerhalb eines Tages ausgeschöpft und hier ging es immerhin um 300 Millionen Euro. Und worum ging es da nochmal? Hier sollte die Kombination aus Ladestation, Batterie und Photovoltaik gefördert werden, bei der Voraussetzung, ein E-Auto bereits zu haben oder bestellt zu haben. Also hier im Prinzip die Intention, dass das Zuhause-Laden dann einfach auch nochmal gefördert wird. Die Diskussionen, die danach losgetreten wurden, zeigen, dass gesagt wurde, ja, wahrscheinlich wurde hier vor allen Dingen etwas gefördert, was ohnehin gekauft oder investiert worden wäre. Das zeigt gerade, dass hier sozusagen ja sofort dieser Topf ausgeschöpft war. Das heißt, bei den meisten war die Entscheidung wahrscheinlich schon getroffen und dann war es wohl auch keine schwierige Entscheidung zu sagen, hey, ich nehme jetzt hier noch dieses Förderprogramm mit. Das Verkehrsministerium hat zumindest angekündigt, dass auch für nächstes Jahr dieses Förderprogramm dann nochmal aufgelegt werden soll und zwar dann mit 200 Millionen Euro.
Ja, das waren intensive Tage. Eine weitere Meldung, die genau in diesem Zeitraum stattgefunden hat, ist die Verabschiedung des Energieeffizienzgesetzes im Bundestag. Das sollte eigentlich schon vor der Sommerpause passieren, ist jetzt aber relativ zügig nach der Sommerpause erfolgt. Und nochmal zur Wiederholung, was steht eigentlich in diesem Energieeffizienzgesetz? Warum ist es so besonders? Es wurden erstmals absolute Einsparziele für den Endenergieverbrauch in Deutschland definiert. Bis 2030 müssen also 26,5% eingespart werden und bis 2045 45%. Das Basisjahr hierzu ist 2008. Ein Kollege von uns, der André Guminski, hat eine sehr gute Analyse zu diesem Gesetz veröffentlicht bei uns auf der Website. Den Link packen wir in die Shownotes. Er ordnet da nochmal ein, was diese Zahlen bedeuten, macht da einen Vergleich zu anderen Systemstudienanalysen und guckt nochmal auf Bayern. Und da wird deutlich, es sind wirklich sehr ambitionierte Ziele, die hier festgeschrieben werden.
Genau, also wie stark dieser Rückgang ist, wird vor allen Dingen durch den Vergleich mit Zielszenarien deutlich, die dort in der Studie durchgeführt werden. Und zwar zeigt sich, dass der Endenergieverbrauch in diesen Zielszenarien nicht so stark zurückgeht, wie jetzt dieses Gesetz fordert. Und in den Zielszenarien werden wir ja dann klimaneutral bis 2045. Und das zeigt, wie ambitioniert das Ganze ist. Und die Diskussion, die da ja jetzt auch geführt wird, ist, naja, es ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn der Endenergieverbrauch vielleicht nicht so stark zurückgeht, wenn er dann vorwiegend mit Erneuerbaren gedeckt wird. Wir hatten letztes Mal ja auch nochmal darauf hingewiesen, wie stark ambitioniert dieser Anteil der Erneuerbaren im gesamten Endenergieverbrauch bis 2030 gesetzt ist. Da hatten wir diese 40% und aktuell sind wir ja knapp über 20%, was da noch passieren muss. Da auch nochmal der Hinweis, natürlich ist diese Zielmarke von 40% EE-Anteil leichter zu erreichen, wenn insgesamt der Endenergieverbrauch zurückgeht. Da wurden wir auch nochmal im Nachgang darauf hingewiesen, hier das nochmal rauszustellen, dass hier natürlich insgesamt auch ein starker Rückgang bis 2030 zu erwarten ist. Aber es sind auf jeden Fall sehr ambitionierte Ziele und vor allen Dingen absolut, das ist das Novum.
Neben diesen absoluten Einsparzielen sind noch weitere Regelungen drinnen für Kommunen, erstmals für Rechenzentren und auch weitere Pflichten für Unternehmen. Ab einem Gesamtenergieverbrauch von 7,5 Gigawattstunden müssen Unternehmen in Zukunft ein Energiemanagementsystem einführen. Ab einem Gesamtenergieverbrauch von 2,5 Gigawattstunden müssen Maßnahmenpläne erstellt werden, welche Effizienzpotenziale sie bei sich noch schöpfen möchten und umsetzen möchten. Und es wird ab 2,5 Gigawatt eine Pflicht zur Abwärmenutzung greifen. Dieses Energieeffizienzgesetz ist relativ zeitgleich zu der Energy Efficiency Directive, also der europäischen Richtlinie zu diesem Thema, jetzt verabschiedet worden und setzt diese auch um. Teilweise, also diese Ziele gehen in diesem Energieeffizienzgesetz auf, aber in der europäischen Richtlinie sind jetzt noch weitere Dinge, die im Energieeffizienzgesetz noch nicht adressiert werden, wie zum Beispiel der Grundsatz Efficiency First und das oder die Sanierungsrate in öffentlichen Gebäuden, die laut der Richtlinie auf 3% steigen soll. Deswegen ist es jetzt eine Novelle des Energieeffizienzgesetzes, aber es ist zu erwarten, dass in den nächsten 2 Jahren hier nochmal was kommt. Und zum Schluss nochmal ein Schmankerl für Nerds und Wissenschaftler. In diesem Gesetz ist auch erstmals eine Definition enthalten für die Begriffe wie zum Beispiel Endenergieverbrauch oder Primärenergieverbrauch.
Ja, das ist schön, dass das gesetzlich jetzt geregelt wird, weil auch hier in den Studien es nicht immer einheitlich war, ob bei der Ausweisung des Endenergieverbrauchs die Umweltwärme mit reingenommen wird oder nicht. Und nach dieser Definition müssen wir sie jetzt nicht mehr mit reinnehmen. Gut, dann eine Meldung aus dem eigenen Haus. Unsere schöne CO2-Studie zu CCS und CCU wurde jetzt veröffentlicht. Das war eine Studie im Auftrag des VBW, der Vereinigung Bayerischer Wirtschaft. Und hier ging es darum, einfach zu schauen, was man am sinnvollsten mit diesen unvermeidbaren prozessbedingten CO2-Emissionen, die auch in einem klimaneutralen Bayern dann noch vorhanden sein werden, tun kann. Das heißt, im Rahmen dieser Studie wurden diese Quellen für diese CO2-Emissionen identifiziert und verortet und genauso auch Senken, also beispielsweise Raffinerien, die das dann als Rohstoff nutzen können oder auch Speicher in Bayern identifiziert und dann intelligent mit einem Netz verbunden, einem großen Netz, einem Transportnetz und dann punktuell auch nochmal ein kleines Verteilnetz dazu gezeichnet. Und hier wurden dann im Rahmen der Studie auch ein paar zentrale Handlungsempfehlungen herausgearbeitet. Genau, erstmal ganz klar nochmal herausgestellt, dass zunächst natürlich alles vermindert werden muss, was geht und nur wirklich das, was am Ende übrig bleibt, soll dann auch abgeschieden werden. Und damit das Ganze auch so passiert, muss weiter das Tempo bei dem erneuerbaren Ausbau beschleunigt werden, insbesondere auch, weil ja die CO2-Abscheidung und die Nutzung den Strombedarf als solches erhöht. Das heißt, in unserer Studie dann um bis zu 54 Terawattstunden pro Jahr zusätzlicher Strombedarf, der da auf uns zukommen könnte, allein in Bayern. Das heißt, hier muss wirklich weiter der Ausbau der Erneuerbaren priorisiert werden. Des Weiteren wird hier dann eine Initiative gefordert, Bayerisches Kernnetz für CO2. Da geht es letztendlich darum, dass natürlich solche Infrastrukturprojekte lange brauchen, entsprechende Planungszeiten haben und wenn dann sozusagen man sich einig ist, dass wir so ein Kernnetz brauchen, dass das entsprechend zügig angegangen wird. Und was natürlich auch wichtig ist, das hört ja da nicht an den Grenzen von Bayern auf. Das Ganze soll ja dann auch wegtransportiert werden, weil die Speicherkapazitäten begrenzt sind. Das heißt, hier auch den Planungsprozess entsprechend über die Grenzen hinweg ganzheitlich durchzuführen und dass grundsätzlich jetzt Investitionen, die jetzt anstehen, auch CC-ready gemacht werden. Das heißt beispielsweise entsprechende Kraftwerke oder auch Speicher etc., dass man hier darauf achtet, dass man hier entsprechend zukunftssicher das Ganze aufstellt.
Okay, und das ist jetzt Bayern kein abgeschlossenes System. Also man kann jetzt nicht damit rechnen, dass der Bedarf und die Erzeugung an CO2 gleichmäßig wächst in Zukunft. Es wird tendenziell mehr Erzeugung von CO2 geben, den man abtransportieren muss, irgendwo einspeichern muss, als dass jetzt die Raffinerien für die synthetischen Flugtreibstoffe brauchen werden.
Genau, genau. Also die Quellen an CO2, an nicht vermeidbaren CO2-Emissionen, die dann entsprechend abgeschieden werden, übersteigen das entsprechend. Okay. Die Studie könnt ihr gerne runterladen. Wir haben den Link in den Shownotes hinterlegt.
Thema CO2. Der 1. Oktober ist rum. Das heißt, der CBAM ist gestartet. Die Einführungsphase hat jetzt vor 5 Tagen begonnen. Und das bedeutet, dass sich Unternehmen jetzt bewusst werden müssen, welche dieser energieintensiven Produkte sie aus dem europäischen Ausland importieren. Darunter fallen Zement, Aluminium, Düngemittel, Elektrizität, Wasserstoff, Eisen und Stahl. Das müssen sie jetzt identifizieren, müssen zu diesen Produkten noch gewisse Kennzahlen, wie beispielsweise den CO2-Rucksack dieser Produkte, ausrechnen und in vierteljährlichen Berichten aufarbeiten. 2026 wird dann der CBAM vollständig in Kraft treten. Ab dem Zeitpunkt wird es dann nötig sein, auch kostenpflichtige Zertifikate für diese importierten Waren vorzuweisen.
Dann vielleicht auch eher ein Service-Hinweis. Die BNetzA hat Auswertung zum Marktstammdatenregister veröffentlicht. Auch hier in den Shownotes verlinkt. Es sind ein paar schöne Diagramme, die man sicherlich gut verwenden kann. Worum geht's da? Hier werden anhand der gemeldeten neuen EE-Anlagen vor allen Dingen der Zubau dargestellt, wo wir da aktuell stehen. Und an sich, glaube ich, für die Stammhörer hier keine große Überraschung. Im Bereich Photovoltaik läuft es sehr gut. Da haben wir jetzt dann im September das Jahresziel schon erreicht. Das Jahresziel, nochmal zur Erinnerung, war für 2023 9 Gigawatt Zubau. Und auf der anderen Seite sieht es beim Wind leider momentan nicht so gut aus. Da ist es so, dass wir hier an Land pro Monat eigentlich 600 Megawatt bräuchten. Aktuell liegen wir hier immer so zwischen 150 und 300 Megawatt. Und das heißt ja, dass die ohnehin sehr ambitionierten Ausbaupfade für die nächsten Jahre dann ja nochmal gesteigert werden müssten. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
Noch eine Nachricht zum Thema Wasserstoff. Deutschland und Großbritannien haben eine Partnerschaft im Themenbereich Wasserstoff geschlossen. Sie haben sich 5 Säulen der Zusammenarbeit überlegt. Zum einen wollen sie die Einführung von Wasserstoffprojekten für Industrie und Verbraucher beschleunigen. Beide Länder wollen eine internationale Führungsrolle auf den Wasserstoffmärkten einnehmen. Sie wollen bei Forschung und Innovation stärker zusammenarbeiten, ne? Und sie möchten den Handel mit Wasserstoff fördern. Letztes Ziel ist die gemeinsame Marktanalyse zur Unterstützung von Planung und Investitionen. Genau, auf Regierungsebene haben diese Gruppentreffen bereits schon begonnen und zur Unterzeichnung dieser Kooperation waren auch schon die ersten Unternehmen, die genau an dieser Kooperation interessiert sind, vor Ort. Passend dazu, es ist ein Referentenentwurf der Bundesemissionsschutzverordnung veröffentlicht. Und warum passend dazu? Es geht um Wasserstoff. Zum einen wird hier jetzt der Delegated Act, den wir schon oft hier im Podcast hatten, in deutsches Recht gegossen. Also was ist grüner Wasserstoff, wird hier jetzt für deutsches Recht definiert. Und zum anderen wird hier eine Frage beantwortet, die auch von der Wasserstoff-Community lange erwartet worden ist, nämlich wie wird man Wasserstoff auf die THG-Quote anrechnen dürfen? Und die Antwort ist dreifach.
Genau, vielleicht nochmal kurz zur THG-Quote, Treibhausgasquote. Es ist so, dass die ja letztendlich die Brennstoffe, Kraftstoffe in den Verkehr bringen, verpflichtet sind, hier auch die Treibhausgase zu reduzieren und entsprechend den Anteil der Erneuerbaren zu erhöhen. Von der Tankstelle kennt man das ja mit E5 und E10. Das ist eine der Möglichkeiten, indem man hier entsprechend Biokraftstoffe beimischt. Und eine andere Option ist eben hier grünen Strom einzusetzen, wenn man entsprechende Elektrofahrzeuge hat. Das hat der ein oder andere vielleicht auch schon mitbekommen, dass man da seine Treibhausgasquote dann verkaufen kann, weil dann die hier dann genutzt wird, diese Ziele zu erreichen. Das wird dann entsprechend angerechnet. Und da war es beim Strom so, dass da hier das Ganze auch dreifach gerechnet wird. Und bei grünem Wasserstoff, aber wie gesagt, bei grünem Wasserstoff soll das nun gleichermaßen gelten und wird sicherlich auch ein starker Anreiz sein für das Thema Wasserstoff im Verkehrssektor. Eine passende Meldung dazu ist vielleicht die Studie der Beratungsfirma Aurora, die die Auswirkung von einem Preiszonensplit untersucht hat. Was hat das mit Wasserstoff zu tun? In dieser Studie wird gezeigt, dass nach deren Berechnungen in einer norddeutschen Preiszone bereits ab 2027 die Voraussetzung für grünen Wasserstoff, der mit Netzstrom erzeugt wird, erfüllt wird. Weil dann in dieser Preiszone, in diesem Marktgebiet dann mehr als 90% erneuerbaren Energienanteil erwartet wird. Und das ist natürlich interessant, weil das, was man ja im ersten erstmal diskutiert beim Preiszonensplit ist, wie entwickeln sich die Preise in Süddeutschland, in Bayern ist es ja ein großes Thema und in Norddeutschland. Das wurde natürlich in dieser Studie auch untersucht, aber es hat natürlich dann auch Auswirkungen auf Investitionen, wie jetzt beispielsweise Elektrolyseure, die würden sich ja dann tendenziell im Norden ansiedeln. Wenn die sich zunehmend im Norden ansiedeln würden, dann wäre der Preisunterschied dann auch wieder nicht mehr ganz so groß, weil dann natürlich auch der Stromverbrauch im Norden steigen würde. Aber das, was die meisten natürlich in der Diskussion interessiert, wie groß ist denn dieser Preisunterschied? Und da wird gerechnet mit ungefähr 5 € pro Megawattstunde Unterschied zwischen Nord und Süden im Jahr 2030 und bis 2045 von 9 € pro Megawattstunde. Wenn der Netzausbau sich stärker verzögern würde, dann wird es mehr als doppelt so groß werden. Und genau, wie gesagt, wenn die Elektrolyseure dann zunehmend im Norden installiert werden würden, dann würde das nur noch 6 € pro Megawatt Unterschied im Jahr 2045 machen. Also für die Piratenverbraucher macht es nicht so viel aus, weil da kommen ja noch Abgaben, Umlagen etc. drauf. Aber für die energieintensive Industrie sind 5 oder 9 € pro Megawattstunde schon ein erheblicher Unterschied. Und was man auch nicht vergessen darf, auch die Windkraftanlagen beispielsweise im Norden würden etwas weniger verdienen, weil ja dann hier der Strom im Norden, der dann durch die Windkraftanlagen erzeugt wird, weniger wert wäre.
Ja, vor allem den Punkt, den du hervorgehoben hast mit dem grünen Wasserstoff, ist einfach, hatte ich nicht auf dem Schirm. Es würden ja die Elektrolyseure dann hauptsächlich im Norden Deutschland aufgebaut werden. Hätte ja auch nochmal einen großen Einfluss auf die Infrastruktur, wie sie jetzt geplant wird und wie sie jetzt aufgebaut wird, vor allem das Wasserstoffkernnetz.
Ja, die gute Stichwort, die zukünftigen Wasserstoffnetze sollen ja insbesondere auch durch Umwidmung der bestehenden Gasnetze entstehen. Und beim Stichwort Gasnetze vielleicht noch die folgende Meldung. Es gab ein Urteil vom Bundesgerichtshof und zwar haben die gesagt, dass der Effizienzvergleich der B-Netz A für die Gasverteilnetze, so wie er durchgeführt wurde, nicht passend ist. Das betrifft jetzt erstmal die 3. Regulierungsperiode. Aktuell befinden wir uns in der 4. Aber auch hier wird es entsprechende Auswirkungen haben. Und hier vielleicht nochmal kurz die Erklärung zum Thema Effizienzvergleich. Wir haben ja in den Netzen ein natürliches Monopol. Hier gibt es ja keinen Wettbewerb und deswegen schafft man sozusagen einen virtuellen Wettbewerb. Das heißt, man schaut sich an, wie ökonomisch bestimmte Netze ja betrieben werden und wie gut dort gehaushaltet wird. Und deswegen gibt es diesen Effizienzvergleich. Das heißt, man versucht, Netze vergleichbar zu machen und vergleichbare Netze hier dann mit den Kosten zu belegen und zu sehen, wer schafft es sozusagen, die gleiche Aufgabe mit weniger Kosten zu realisieren. Und hier gibt es dann entsprechend einen Bonus in der Erlösobergrenze. Erlösobergrenze ist letztendlich das, was dann über die Kunden, die Netznutzer wieder eingesammelt werden kann, um die Investitionen und in den Betrieb der Netze zu finanzieren und natürlich auch für die Eigentümer hier eine gewisse Rendite zu erwirtschaften. Das heißt, das ist ganz maßgeblich dafür, was letztendlich so ein Gasnetzbetreiber verdienen kann. Deswegen ist das auch immer großer Streitpunkt. Und was war jetzt hier eigentlich kritisch? Hier ging es wohl darum, dass in diesen Effizienzvergleich auch die regionalen Fernnetzbetreiber mit reingenommen wurden und hier jetzt festgestellt wurde, nee, das lässt sich so nicht vergleichen. Das ist wirklich nicht das Gleiche, ein Verteilnetzbetreiber und ein Fernnetzbetreiber. Und das wurde jetzt entsprechend so vom Bundesgerichtshof festgehalten.
Sehr schön. Dann sind wir mit den Nachrichten durch. Wir haben noch 4 Lesetipps dabei. Der erste ist der Global Hydrogen Review 2023. Ist ein umfassender Datenschatz über die weltweite Produktion und Nachfrage von Wasserstoff und beschreibt die Entwicklungen im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur, des Wasserstoffhandels, der Politik in diesem Bereich und der Regulatorik. Kommt jedes Jahr raus und gibt einfach nochmal ein gutes Update, wo wir hier stehen.
Weitere Studie der IEA, aber nicht jährlich rauskommt, ist die Net Zero Roadmap, a global pathway to keep the 1.5 goal in reach. Und da ist es so, dass diese Studie eigentlich aus 2021 stammt und hier jetzt ein Update rausgekommen ist, zeigt sehr schön in vielen tollen Diagrammen auf, was sozusagen in welchem Sektor global passieren muss, damit man eben dieses 1,5-Grad-Ziel noch erreicht.
Der dritte Lesetipp ist ein Leitfaden zur Errichtung und dem Betrieb von Elektrolyseuren und was es dabei zu beachten gibt. Der Leitfaden wurde vom Umweltministerium Baden-Württemberg und der Plattform H2BW erstellt. Ich denke, kann ganz nützlich für die eine oder andere Person sein.
Und der letzte Tipp kommt von der DENA mit dem Titel Wärmepumpen im Gebäudesektor. Und zwar beschäftigt sich diese Analyse mit dem bestehenden Standard und beschreibt auch, vor welchen Herausforderungen der breite Einsatz von Wärmepumpen eigentlich steht. Und grundsätzlich enthält diese Analyse Fakten zum Gebäudebestand und seiner Wärmeversorgung, sowie aber auch konkreten Beispielen von Wärmepumpeninstallationen. Alle Lesetipps natürlich hier in den Shownotes verlinkt.
Wunderbar. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.